SWR 2 Forum.
Heute lebe den Augenblick. Macht Achtsamkeit glücklich? Am Mikrofon ist Doris Maul. Ganz im Hier und Jetzt sein, nichts bewerten. Das ist die Philosophie der Achtsamkeit. Wer so lebt, reduziert Stress, ist gesünder und kann selbst die Wirtschaft besser machen. Die Achtsamkeitsbewegung boomt. Mehr als 1000 zertifizierte Achtsamkeitslehrer und Lehrerinnen gibt es in Deutschland. Dazu jede Menge Achtsamkeitskurse. Selbst Spiegel-Bestseller tragen Titel wie Achtsam morden. Und Großkonzerne wie SAP, Apple oder Google haben schon längst Achtsamkeitsseminare für ihre Belegschaft eingerichtet. Wie genau funktioniert das mit der Achtsamkeit? Und warum folgen ihr immer mehr Menschen? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit dem Unternehmer Bodo Janssen. Er betreibt im Norden Deutschlands eine Hotel- und Ferienanlagenlandschaft, die er nach achtsamkeitsbasierten Prinzipien umgestaltet hat und gibt zusammen mit dem Benediktinerpater Anselm Grün Kurse, in denen Manager und Managerinnen wertschätzende Führung lernen können. Mit der Psychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzel, die an ihrem Münchner Institut für Achtsamkeit und Meditation selber Kurse in Achtsamkeit veranstaltet und diverse wissenschaftliche Untersuchungen zu den Auswirkungen von Achtsamkeit auf unser Gehirn und unsere Gehirnstrukturen gemacht hat. Und mit Dr. Anna Paul, Expertin für Mind-Body-Medizin an der Klinik für Naturheilkunde der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und Mitinhaberin des Stiftungslehrstuhls der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Frau Dr. Paul, als Gesundheitspädagogin beschäftigen Sie sich mit den heilenden, den gesundheitsfördernden Wirkungen von Achtsamkeit. Ich habe bei der Recherche für diese Sendung die Formulierung gefunden, achtsamkeitsbasierte Praktiken seien wie ein Breitbandantibiotikum einsetzbar. Ist das mit dem Breitbandantibiotikum ein gutes Bild? Wirkt Achtsamkeit wirklich so umfassend?
Ja, Achtsamkeit wirkt sehr breit, weil es an den Ressourcen ansetzt. Das heißt, das, was Menschen selber haben, um selbstregulativ mit Krankheit umzugehen, wirkt auf allen Ebenen.
Herr Janssen, die Achtsamkeitsbewegung wird ja nicht nur positiv gesehen, sie wird durchaus auch kritisiert, unter anderem von dem Jenaer Soziologen Hartmut Rosa, der die Ausnutzung der Achtsamkeitsmethode für kapitalistische Zwecke anprangert. Manager, die früher gesagt hätten, es sei ihnen schwergefallen, Leute zu entlassen, denen mache das jetzt nichts mehr aus, seit sie Achtsamkeit praktizierten, sagt Rosa. Hat er da einen Punkt? Wird Achtsamkeit in der Wirtschaft oft missbräuchlich eingesetzt?
Hartmut Rosa ist ein sehr spannender Professor, wie ich finde, der ja auch die Leistungsgesellschaft, den Wettbewerb als Ursache dafür sieht, dass die Menschen sich weniger selbst begegnen, dass sie sich weniger selbst wahrnehmen, weil sie immer auf der Suche sind nach dem Vergleich. Erfolg bedeutet für mich, was ich besser bin als der andere. Und je mehr ich mich nach außen ausrichte auf das, was der andere tut, um vielleicht ein Stück schneller zu sein, besser zu sein, desto weniger werde ich auf mich selbst zurückgeworfen. Ich mache keine Pause mehr. Demut, Geduld und Gelassenheit sind nicht gerade die Dinge, die in der Leistungsgesellschaft im Wettbewerb en vogue sind. Und ich glaube, da trifft er den Nagel auf den Kopf. Und ich sehe das auch sehr kritisch, wenn ich die Achtsamkeit als Mittel zum Zweck dafür verwende, dann doch wieder größere Ergebnisse zu schreiben.
Frau Hölzel, wir haben in der Redaktion vorab über den Titel dieser Sendung diskutiert und ein Kollege fand, lebe den Augenblick, so wie der Titel jetzt lautet, sei eigentlich zu philosophisch. Er hatte stattdessen komm mal runter vorgeschlagen. Ist Achtsamkeit mehr komm mal runter oder mehr lebe den Augenblick?
Ich glaube, dass das miteinander einhergeht, denn in dem Moment, wo ich mich wirklich auf den Augenblick einlasse und auch diese inneren Stimmen zur Stille bringe, die mich ansonsten immer auch wieder in Problemszenarien führen oder so, in dem Moment habe ich die Möglichkeit runterzukommen. Denn viel Stress, viel Getriebensein, viel Hektik ist ja doch selbstgemacht und kommt aus unserem Gedankenkarussell, wenn wir nicht in der Lage sind, das bewusst zu erleben und auch loszulassen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses im Augenblick Ankommen so ganz bei der Erfahrung zu landen, bewusst im Körper zu spüren, das hat zu tun mit runterkommen.
Also hätten wir den Titel auch nehmen können. Gut, lassen Sie uns zunächst mal auf die Ursprünge der Achtsamkeit und der Achtsamkeitsbewegung schauen. Also ursprünglich hat die einen buddhistischen Hintergrund. Das Gewahrsein des Augenblicks spielte schon beim alten Gautama Buddha im 5. Jahrhundert vor Christus eine wichtige Rolle, richtig?
Ja, genau. Der Buddha hat ja eine Psychologie formuliert. Der hat sehr detailliert beschrieben, wie der menschliche Geist funktioniert. Und er hat beschrieben, durch welche Mechanismen wir uns unser Leid selber erschaffen, indem wir in Widerstände gehen, indem wir anhaften an Dinge, die wir haben möchten oder eben Widerstand haben gegen Dinge, die wir gerne anders hätten. Und er hat dann beschrieben, dass es Wege gibt aus diesem Leid heraus, nämlich ein umfassender Übungsweg, von dem die Achtsamkeit Teil dieses Weges ist, nämlich das Bewusstwerden, das bewusste Sehen, auch die Einsichtnahme in diese inneren Vorgänge. Und somit ist es also in dieser großen formulierten buddhistischen Psychologie also ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Weges, das im Moment ankommen, das Bewusstwerden der Erfahrungen im Moment, in welcher Situation man immer sich auch befindet.
Und das alles gekoppelt mit Meditation.
Genau, die Meditation als Übungspraxis, um diese Haltung zu stärken. Und an sich geht es ja darum, die Achtsamkeit als Haltung, als Sein in der Welt, in jeden Augenblick auch mitzunehmen, in jeden Moment des Alltags mitzunehmen. Und die Meditationspraxis ist eben eine Übung, um diese Fähigkeit zu stärken in uns, dieses immer wieder im Augenblick ankommen zu stärken, das Bewusstwerden, auch das Bewusstwerden für innere Prozesse zu schauen, wie wirken Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen ineinander zum Beispiel. Das ist dann wirklich ein Übungsweg, um diese Haltung auch in den Alltag transportieren zu können.
Und wie ist das Konzept dann in den Westen gekommen?
Womit ich mich gerade beschäftige, das sind die Wüstenväter. Das sind ja die frühchristlichen Eremiten, die ab 300 nach Christi eben in die Wüste gezogen sind, um sich dort in ihren Behausungen, den Höhlenbehausungen, zurückzuziehen, um sich den Dämonen zu stellen. Und die Dämonen, das sind Leidenschaften, also Eigenschaften, die Leiden schaffen. Und das sind eben diese Gedanken und Gefühle, mit denen wir uns identifizieren, an denen wir anhaften. Und sie sind in die Stille gegangen, um mit diesen Leidenschaften in den Dialog zu treten und haben darüber dann eben Bewusstsein entwickelt. Und das ist so meine erste Bekanntschaft in Anführungsstrichen, dass diese fernöstlichen Praktiken auch ihren Weg nach und nach in den Westen vollzogen haben.
Wann haben denn die Wüstenväter gelebt?
Die Wüstenväter sind ja die frühchristlichen Mönche ab 300 nach Christi. Die Weisungen der Wüstenväter sind manifestiert in Sprüchen von Kassian oder auch der Regel des heiligen Benedikt, mit der wir ja sehr, sehr, sehr verbunden sind, weil der heilige Benedikt steht für die Lebenskunst, also das psychische, physische und soziale Wohlbefinden. Und das ist so die Zeit um 300 bis 600 nach Christi Geburt.
Tatsächlich gibt es ja offenbar auch Berührungspunkte zwischen dem ursprünglich buddhistischen Konzept der Achtsamkeit und anderen spirituellen Traditionen, eben sogar mit dem Christentum. Der christliche Mystiker Meister Eckhart zum Beispiel, da gibt es dieses Zitat: Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige, immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht, immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Also welche Berührungspunkte gibt es da zwischen Christentum und Achtsamkeitsbewegung?
Nach meinem Verständnis ist es einfach eine Beobachtung dessen, was uns als Menschen zur Verbundenheit führt, zur Liebe führt. Und so haben nach meinem Verständnis so unterschiedlichste Traditionen und Kulturen ja auch diesen Weg gefunden, zu sagen, durch die Selbsterkenntnis, durch das mit sich im Reinen sein, kann ich mich auch öffnen für das Gegenüber, kann ich mich öffnen für Gott, für die Liebe. Ich sehe das als sehr ähnliche Wege, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, die natürlich unterschiedliche Begriffe verwenden. Aber ich sehe das ein ganz starker gemeinsamer Kern in diesen unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Traditionen der Kulturen ist, die einfach darauf gehen zu sagen, in der Stille finden wir ganz viel aus uns heraus. Sei das jetzt eine göttliche Kraft, wie man sie beschreibt, sei das eine Verbundenheit mit Gott. Aber es geht auf eine Beobachtung dessen zurück, was wir eben erleben als Menschen, wenn wir in Kontakt mit uns, mit der Stille, mit Seinserfahrungen kommen, wenn wir loslassen von den Narrativen über uns. Und das ist in unterschiedlicher Sprachen gebracht worden.
Wenn wir uns jetzt mal von den geistigen Grundlagen ein bisschen lösen und hinschauen ganz konkret, wie ist das Konzept in den Westen gekommen? Eine ganz wichtige Rolle bei der Einführung der Achtsamkeit im Westen hat der Molekularbiologe John Kabat-Zinn gespielt, der 1979 an der Stress Reduction Clinic der Universität von Massachusetts, also in den USA, sein MBSR-Institut gegründet hat. Das muss man natürlich erklären. MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, zu Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ist Stressbekämpfung die ursprüngliche Ausrichtung der Achtsamkeit im Westen gewesen?
Also John Kabat-Zinn hat den Achtsamkeitskurs ja auch entwickelt, um Menschen mit Erkrankungen Erleichterung zu bringen, also Menschen, die chronisch krank sind. Er hat viel mit Schmerzpatienten gearbeitet, er hat dann auch mit Angstpatienten gearbeitet. Und ja, da geht es um eine Reduktion des Leidens unter diesen verschiedenen Krankheitsbildern. Wie Frau Dr. Paul schon erzählt hat, auch eine Befähigung der Ressourcen, der eigenen Ressourcen im Bewältigen von Krankheit. Und das ist eine Facette des Stressreduzierens. Aber es hat natürlich erstmal auch nicht diese Ausrichtung daran, jetzt in einer Leistungsgesellschaft den Stress zu reduzieren. Das ist was, wo es jetzt ja mehr und mehr für eingesetzt wird.
Aber der Name Mindfulness-Based Stress Reduction, ich meine, da steckt ja Stress drin. Also
wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die krank sind und leiden, per se im Stress sind. Also es stresst nicht nur die Seele, sondern auch den Körper, wenn Schmerzen zum Beispiel vorhanden sind. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich seine Arbeit mit Schmerzpatienten direkt übertragbar auf Schmerz und Stressreduktion. Also da sind diese Begriffe mit dem, was im Körper abläuft, eigentlich sehr synonym zu sehen.
Also ein erweiterter Stressbegriff sozusagen.
Ja, Stress ist einfach der Begriff, der für die Menschen eingänglicher ist. Wenn ich jetzt ein Programm nur zur Schmerzreduktion oder nur für Krankheitsreduktion, dann gehe ich ja wieder auf die pathogenetische Blick. Also ich gucke mir die Krankheit an. Die Achtsamkeit geht ja davon aus, nicht die Krankheit, sondern die Ressourcen aufzubauen, so wie Frau Hölzel sagte. Das heißt, wir stärken den Körper im Umgang mit der Krankheit oder beziehungsweise mit dem Stress. Ein Patient hat mal gesagt, mit diesem Programm bekomme ich eine dickere Haut.
Es erschließt sich auch ganz gut, wenn man sich die Mechanismen vor Augen führt, über die das wirkt. Denn es geht ja darum, auch zu erkennen, über welche ja auch innerpsychischen Mechanismen wir uns unser Leben schwerer machen, als es sein müsste. Also zu erkennen, wie wir als Menschen in Widerstand gegen Erfahrungen gehen oder in Anhaftung gehen. Und das ist ja in der Theorie, in der Philosophie so beschrieben als der Mechanismus, der uns ins Leid führt. Und der führt uns in den Stress in einem normalen Alltag, der führt uns aber auch in Krankheiten. Und das heißt, an diesen Mechanismen umzusetzen, macht anschaulich, dass es auf unterschiedlichste Lebensbereiche geht und die sehr eng miteinander verbunden sind. Stress, Krankheit, all das, an dem wir leiden in unserem Leben.
Ich würde gerne also ergänzen, für die Medizin war wichtig, und das hat John selber auch mal ganz klar formuliert, er musste ein Konzept entwickeln, das säkularisiert ist. Das heißt, er musste es rausnehmen aus diesen religiösen Zusammenhängen, weil es in der Medizin sonst nicht umsetzbar ist.
Aus den buddhistischen Zusammenhängen, meinen Sie?
Ja, erstmal.
Die Achtsamkeit ist also in den Westen gekommen und John Kabat-Zinn hat dieses MBSR-Programm entwickelt, was ja sich dann als ein ganz wesentlicher Bestandteil der Achtsamkeitsbewegung in Folge entwickeln konnte. Dieses Mindfulness-Based Stress Reduction Programm hat sich bis heute gehalten. Und auch in Deutschland werden überall diese achtwöchigen MBSR-Kurse angeboten, bei denen die berühmt-berüchtigte Rosinenübung am Anfang steht. Frage, warum muss man am Anfang eine Rosine verspeisen und was kommt dann?
Das fragen die Patienten übrigens auch. Also wenn wir mit der Rosinenübung beginnen, dann sagen die Patienten, warum müssen wir jetzt eine Rosine essen?
Ja,
das ist eine sehr berechtigte Frage. Nach der Übung sagen viele Patienten, dass sie noch nie in ihrem Leben so bei einer Sache waren, dass sie noch nie in ihrem Leben eine Rosine so geschmeckt haben und sich selber so im Moment erlebt haben. Und die Rosinenübung ist für uns in der Arbeit mit Patienten die beste Form einzusteigen, dieses Gewahrsein im Moment mit allen Sinnen ohne Bewertung, das wird dann diskutiert, weil als erstes kommt, ich mag keine Rosinen, das ist dann das Typische. Wie gehe ich damit um? Also es ist einfach eine Übung, die alle Bereiche als Einstieg für die Achtsamkeit so wunderbar eröffnet.
Ja, Frau Hötzel, da müssen Sie jetzt bitte nochmal erklären, wie funktioniert das und was gehört dann alles noch zu MBSR?
Genau, bei der Rosine ist es also so, dass wir den Kursteilnehmern eine Rosine ganz langsam mit allen Sinnen betrachten. Das heißt, man hat eine Rosine vor sich, man schaut die sich an mit den ganzen Details, mit den Nuancen, man betastet sie, spürt, wie sie sich anfühlt, wir riechen dran, wir hören sogar mal an der Rosine, wie sie sich anfühlt, wenn man sie zwischen den Fingern bewegt, wir schmecken sie. Und das heißt, die Kursteilnehmer können wirklich ganz mit den Sinneserfahrungen in Kontakt kommen und bewusst mit einer Erfahrung, mit einer einfachen Alltagserfahrung ganz bewusst werden, innehalten und damit sein. Und das ist eine Veranschaulichung eben der achtsamen Haltung. Bestandteile dieses Kurses sind auch ein Bodyscan, wo die Aufmerksamkeit so durch die verschiedenen Bereiche des Körpers gelenkt wird und die Empfindungen im Körper ganz bewusst gespürt werden. Dann machen wir Sitzmeditationen mit unterschiedlichem Aufmerksamkeitsfokus. Das heißt, wir spüren zur Atmung, zum Körperempfinden. Wir machen eine Meditation zum Hören. Wir werden bewusst der Gefühlsempfindungen, die auftauchen oder der Gedanken, wie sie vorbeiziehen. Wir kommunizieren achtsam miteinander. Also es geht auch darum, wie ich die Haltung der Achtsamkeit in den Austausch, in den Kontakt mit anderen Menschen bringe. Und dann ist Bestandteil des MBSR-Kurses, dass man eben viel darüber spricht, über Hindernisse, auch über Schwierigkeiten in der Praxis, über Entwicklungen, die man so macht. Und es sind so psychoedukative Elemente auch dabei. Das heißt, wir sprechen über Stressphysiologie. Wir schauen uns an, wie gehen wir mit schwierigen Erfahrungen um, mit schönen Erfahrungen und haben so unterschiedlichste Themen, also auch Wahrnehmung oder so, die wir uns anschauen im Kurs.
Also Jon Kabat-Zinn, ich komme nochmal darauf zurück, definiert Achtsamkeit als nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Moments. Nicht wertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Moments. Wie macht man das? Wie macht Frau das?
Ich glaube, da kann man sich einfach vorstellen, Baum zu sein. Die Natur sich als Vorbild zu nehmen. So ein Baum, der denkt nicht, der hat auch keine Probleme. Und wenn ich jetzt rausgehen würde hier auf die Straße und den nächsten Baum kräftig anschnauzen würde, der wird da nicht drauf reagieren. Und wenn ich 2 Minuten später zu dem Baum hingehen würde und würde ihn loben, wie schön er ist und wie toll er aussieht, dann wird er auch nicht reagieren. Den interessiert das nicht, was ich hier bewertend über ihn sage. Und ich glaube, in der Natur gibt es viele Vorbilder dafür, nämlich die Blume, nämlich den Vogel, ja, die uns Menschen erfreut auf der einen Seite, aber der das wahrscheinlich selbst relativ egal ist, wie sie gerade aussieht. Und ich glaube, das geht ja letztendlich um das Sein. Und das Haben-Wollen ist der Feind des Sein-Könnens. Ja. Das Ergebnis ist der Feind des Erlebnis. Und dieses Nicht-Bewerten heißt einfach, es ist so, wie es ist.
Also ich würde dem voll zustimmen, aber ich glaube, es ist auch ein sehr missverständlicher Begriff. Denn es geht natürlich auch nicht darum, gar nichts mehr zu bewerten. Dinge haben eine Wertigkeit im Sinne von, sie sind gut und zuträglich für uns und die Welt oder sie sind das nicht. Und diese Form des Wertens, dass also auch äußere Missstände durchaus als solche sehen und bewerten zu können, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeitspraxis. Nur wird das in uns selbst oft dadurch überschattet, dass wir sehr vorschnell und sehr identifiziert Dinge bewerten, verurteilen und dann nicht mehr klar die Gesamtsituation sehen können. Das heißt, das, was wir wertfrei akzeptieren, das sind vor allem erstmal unsere inneren Reaktionen, unsere Missstimmungen oder unser Haben-Wollen, unser Nicht-Haben-Wollen. Die zu sehen und da nicht mitzugehen oder auch nicht in den Kampf damit zu gehen oder uns davon mitschwemmen zu lassen, das ist ein wichtiger Aspekt, um dann Situationen auch aus weiteren Perspektiven überhaupt erstmal klar sehen zu können und dann aber auch in eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Und insofern gibt es eben doch diesen wichtigen Unterscheidung zum Baum oder der Blume, dass wir einfach Welt gestalten können, aber nicht aus dem Identifizierten immer mehr haben müssen heraus, sondern aus einer inneren Freiheit, die dadurch entsteht, dass wir unsere inneren Prozesse klarer sehen können.
Ja, ich wollte sagen, ansonsten, das klang am Anfang ziemlich passiv. Also wir sind ja, und da setzt ja auch die Kritik an der Achtsamkeit und an der Achtsamkeitsbewegung an, wir sind ja keine Individuen, die alleine auf einer Insel leben, sondern wir leben in Gesellschaft und wir müssen uns ja verhalten. Und das unterscheidet uns auch vom Baum.
Ja, dass wir keine Bäume sind, das ist mir klar. Nur es geht ja auch so ein bisschen um so eine Symbolik dafür, sich vielleicht auch Bilder zu gestalten, innere Bilder zu gestalten, die mir die Brücke schlagen zu dem, worüber wir hier sprechen.
Lebe den Augenblick, macht Achtsamkeit glücklich. Das ist heute unser Thema in diesem SWR2-Forum mit der Psychologin Dr. Britta Hölzel, mit der Mind-Body-Medizinerin Dr. Anna Paul und mit dem Unternehmer Bodo Janssen. Also ich möchte jetzt noch mal konkret werden, Frau Dr. Paul, wie sehen Sie das? Also wie sehen Sie dieses nicht wertende Gewahrsein des gegenwärtigen Moments? Wie interpretieren Sie das?
In der Naturheilkunde arbeiten wir ja mit Reizen. Zum Beispiel, wir legen kalte Wickel an. Und wenn wir die Patienten schulen und sie damit in Verbindung bringen, dann lernen sie, den Reiz wahrzunehmen und einen Raum zu schaffen und zu beobachten und eine Entscheidungsfreiheit oder auch eine Wahrnehmungsfreiheit. Was passiert denn hier mit mir? Also ein kalter Wickel ist erstmal kalt. Und sie liegen im Bett und können dann atmen, beobachten und gucken, wie verändert sich die Körperlichkeit. Und wenn Sie dann achtsam bei diesem Prozess bleiben, sehen Sie, dass die Reaktion Wärme ist und Entspannung ist. Im ersten Moment wäre die Reaktion gewesen weg, kalt. In der Länge, in dem Gewahrsein und auch in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion entsteht die Möglichkeit, da zu sein. Und das gibt dann wiederum dem Patienten die Möglichkeit, aus einer Schmerzspirale, die nicht gleich Leid sein muss, auszusteigen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn wir die Achtsamkeit schulen, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle doch nochmal sagen, Frau Hölzel, Sie haben ja das eigene Achtsamkeitsinstitut in München. Wie sieht das denn überhaupt aus, dieses Schulen? Wir haben schon beschrieben, wie MBSR, aus welchen Bestandteilen das sich zusammensetzt, aber dennoch, wie sieht eine Schulung in Achtsamkeit tatsächlich aus, damit das auch verständlich wird?
Ja, das kann ganz unterschiedliche Kursformate haben. Zu einem MBSR-Kurs würden wir über 8 Wochen in einer Gruppe zusammenkommen, diese Achtsamkeitspraktiken vermitteln. Die Teilnehmer gehen dann nach Hause und üben zu Hause selbst weiter. Und das ist das Entscheidende, dass das Üben, das in den Tag zu bringen, in den Alltag auch zu bringen, das kann ganz unterschiedlichste Formate haben. Es gibt ja jetzt auch viele Apps oder es gibt Unternehmenstrainings oder so, wo eben diese Meditationspraktiken vermittelt werden. Und dann geht es ums Üben, 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 zu scheitern und wieder neu anzufangen.
Und sind in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen zu Ihnen gekommen? Und wenn ja, woher kommt das?
Also ja, wir sehen eine ganz große Zunahme, ganz großes Interesse, auch gerade in Unternehmen Achtsamkeit reinzubringen. Und ich glaube, es ist einfach eine Antwort auf das immer schneller werdende Tempo, auf höhere Anforderungen bei der Arbeit, auf einfach zunehmende Stresswerte, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und da hat sich gezeigt, dass Achtsamkeit einfach ein ganz wertvoller Weg ist, auch um da wieder rauszukommen. Es lehrt uns, in den Kontakt mit uns, mit unserer Erfahrung wiederzukommen. Denn wenn wir in so einem hektischen Alltag sind, dann arbeiten wir ja so oft unsere To-Do-Listen ab oder versuchen Ziele zu erreichen und sind im Außen orientiert, sind vielleicht im Wettbewerb, wie Herr Janssen auch vorhin beschrieben hat. Und Achtsamkeit lehrt uns da immer wieder innezuhalten, immer wieder zu spüren, wie geht's mir eigentlich, in Kontakt zu kommen mit einer Seinserfahrung und nicht nur im Tun-Modus davon getrieben zu sein. Auch ein Empfinden von Glücklichsein, wie der Titel der Sendung ja auch ist.
Die Achtsamkeit an sich ist es, glaube ich, nicht, die jetzt zu dieser Resilienz führt, sondern ich glaube, dass die Achtsamkeit mich auf einen Weg bringt, der mich zur Resilienz führt. Und ich glaube, das, was mich wirklich stressfreier macht, ist, sich seiner selbst bewusster zu werden.
Also Resilienz heißt, Stress besser aushalten zu können.
Ja, genau. Mhm. Also ich kann dem was entgegensetzen. Je bewusster ich mir meiner selbst bin, desto mehr Halt habe ich gegenüber den äußeren Einflüssen. Es gibt ja die Aussage, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Und ich glaube, dass die Achtsamkeit eine wichtige Voraussetzung dafür ist, um sich überhaupt auf diesen Weg zu machen. Aber die Achtsamkeit an sich nicht der Faktor ist. Genauso, es war ja vorhin die Aussage, Achtsamkeit macht glücklich. Ich glaube, dass es überhaupt gar nicht darum geht, glücklich zu werden, sondern es geht darum, Gründe dafür zu finden, die dieses Glücksempfinden mit sich bringen.
Frau Paul, was sagen Sie?
Ich glaube, Achtsamkeit erlaubt uns, unser eigenes Glücklichsein überhaupt wieder zu spüren. Also wie oft erlaube ich mir nicht glücklich zu sein, weil ich mir denke, wenn ich mich jetzt freue, es kommt gleich wieder was Schlimmes. Und das ist der Klassiker bei unseren Patienten. Chronisch erkrankte Patienten sind in den Momenten, wo es ihnen gut geht, damit beschäftigt, zu warten, dass wieder irgendwie was schlechter wird. Und das heißt, sie kommen mit einer großen Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit und das sich selbst erleben, ist reduziert und fokussiert oft auf das Leid und die Krankheit. Und diese Achtsamkeitspraktiken, die formalen wie auch die informellen, führen dazu, dass sie sich wieder mehr selbst erleben. Das heißt, dass sie merken, sie haben einen Einfluss auf das ganze Geschehen. Sie sind nicht nur passiv ausgeliefert irgendwelchen Behandlungen. Und das macht dann den Patient wieder resilienter. Also er hat Zugang wieder zu seinen Ressourcen, die vorher einfach nicht mehr gesehen werden. Das, glaube ich, ist auch ein Stück weit Glück, sich selber zu sehen.
Lassen Sie uns an dieser Stelle vielleicht mal auf die wissenschaftlichen Untersuchungen blicken, die es tatsächlich gibt über die Wirksamkeit von Achtsamkeit. Frau Hetzel, Sie haben sich intensiv mit den psychologisch-neurowissenschaftlichen Perspektiven und Untersuchungen beschäftigt, unter anderem auch an der Harvard Medical School in Boston, in Gießen, an der Berliner Charité. Das lässt sich natürlich hier nicht alles referieren, aber im Kern, was sagen diese wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit von Achtsamkeitsmeditation, die ja ein wesentlicher Bestandteil der Achtsamkeit ist? Wie wirkt die? Was verändert sich dadurch?
Wir haben uns angeschaut, wie die Struktur und auch die Funktionsweise des Gehirns verändert werden, oder viele Arbeitsgruppen haben sich das inzwischen angeschaut, um so besser die Mechanismen auch verstehen zu können. Und wir finden, dass Menschen, wenn sie Achtsamkeit üben, Veränderungen der Hirnstruktur zeigen, Veränderungen der Funktionsweisen des Gehirns in unterschiedlichen Regionen des Gehirns. Es ist natürlich ein unglaublich komplexes Vorgehen und wir sind ganz, ganz weit auch noch davon entfernt, das wirklich zu verstehen. Also wir sind in den Kinderschuhen, tasten uns so langsam daran, aber wir sehen zum Beispiel Veränderungen dann in Strukturen im Gehirn, die für die Aufmerksamkeitsregulation relevant sind. Wir sehen Veränderungen in Hirnregionen, die uns helfen, unsere Gefühle zu steuern. Wir sehen Veränderungen in Regionen, die für eine Perspektivübernahme oder auch fürs Mitfühlen relevant sind. Und da sehen wir jetzt gerade auch in neueren Studien von Tanja Singer zum Beispiel, die hat sich das angeschaut und hat gezeigt, das kommt schon da aber auch sehr darauf an, welcher Aspekt der Achtsamkeit oder der Meditation im Vordergrund steht in der Praxis. Das heißt, es macht durchaus einen Unterschied, was genau wir üben. Dementsprechend sehen wir eben Veränderungen in den Hirnstrukturen, die für diese Fähigkeiten vor allem relevant zu sein scheinen. Wir sehen zum Beispiel auch Veränderungen jetzt im Hippocampus des Gehirns oder so, wenn wir so einen MBSR-Kurs haben, wenn wir auf die Stressreduktion abzielen, dann sehen wir, dass also der Hippocampus sich in seiner Struktur verdickt. Das haben wir in einigen Studien gesehen. Das ist eine Region, die sehr anfällig ist für den toxischen Effekt von Stress. Und da sehen wir, dass der Hippocampus sich zu regenerieren scheint in einer Form, auch wenn Menschen jetzt zum Beispiel 8 Wochen in einem MBSR-Kurs sind.
Und Frau Paul, in Ihrer täglichen Praxis, also in Ihrer Arbeit als Mind-Body-Medizinerin und Vertreterin der integrativen Medizin, Sie haben sehr ansatzweise auch schon gesagt, die Achtsamkeitspraxis bei chronischen Schmerzpatienten und Patientinnen ein, aber sogar auch, habe ich gelesen, bei Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen oder Krebs. Also welche erkennbaren, spürbaren, nachweisbaren Wirkungen können Sie damit erzielen?
Ja, Sie haben genau die 3 Indikationen genannt, wo es eine Vielzahl von Studien, klinischen Studien gibt, die sogenannten Meta-Analysen, und die hier sehr deutlich eine Wirksamkeit zeigen. Praktisch sehe ich das im Alltag. Unsere Patienten, die wir betreuen, sind 14 Tage in der Klinik und haben in den 14 Tagen täglich eine Form der Achtsamkeitsschulung, Übung, Und die Veränderung oder auch die Kombination mit den naturheilkundlichen Behandlungen führt dazu, dass die Patienten zum Beispiel ganz zum Schluss dann sagen, ich habe gelernt, mit meinem Schmerz umzugehen. Oder bei Krebserkrankungen geht es wirklich ganz stark um, wir begleiten ja die chemotherapeutischen Prozederen, das heißt Patientinnen unter Chemotherapie, die wirklich mit Nebenwirkungen sich auseinandersetzen müssen. Und wir sehen, wenn sie mit diesen Methoden üben, auch in den Studien, dass die Nebenwirkungen weniger deutlich für die Patienten einschränkend sind. Die Lebensqualität ist deutlich erhöht. Es gibt viel weniger Ängste, weniger Schlafstörungen, weniger reaktive Depressionen.
Das heißt also, natürlich an dem Krankheitsbild kann sich nichts ändern, aber an der Wahrnehmung der Krankheiten. Und damit verändert sich was.
Genau, mit dem Umgang damit. Es hat sich Gott sei Dank jetzt einmal durchgesetzt in der klinischen Forschung auch, dass die Lebensqualität, wie ein Mensch mit einer Krankheit lebt, auch ein Teil der Behandlungsergebnisse ist.
Also Stichwort Wirksamkeit der Achtsamkeit. Herr Janssen, Sie haben keine klinischen Erfahrungen, aber wir hatten es vorhin schon gesagt, die Achtsamkeit hat in großem Stil Einzug in die Wirtschaft gehalten. Unternehmen wie SAP, Google, Ford, Siemens, alle bieten Achtsamkeitskurse für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Sie selber haben Ihr Unternehmen auch nach achtsamkeitsbasierten Kriterien umgestaltet. Können Sie mal erzählen, wie hat sich das bei Ihnen konkret abgespielt? Also wie krempelt man ein Unternehmen nach achtsamkeitsbasierten Kriterien um?
Wir arbeiten da sehr, sehr, sehr intensiv mit Professoren zusammen, um eben das Ganze auch fundieren. Es gibt bei uns das Präventorium. Da spielen Dinge wie Persönlichkeitsinteraktionssystem. Wir haben Tests auf Bildern, auf Basis von Bildern, über die wir ermitteln, ob das, was der Mensch täglich tut, seiner Persönlichkeit entspricht. Wir arbeiten im orthomolekularen Bereich, also schauen uns genau die orthomolekularen Strukturen eines Menschen an, weil wenn die nicht in Ordnung sind, kann das durchaus Auswirkungen haben, auch eben auch psychische Komponenten. Und das Ganze transferieren wir dann natürlich auch in die Führung rein. Und das sind schon sehr spannende Erkenntnisse und das geht immer um Salutogenese. Also wir sagen einfach, wenn wir als Unternehmen alles dafür tun und das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür betrachten, dass Menschen psychisch, physisch und sozial stark werden, dann muss ich mir über alles andere keine Gedanken machen. Sprich, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Und das ist das, was wir in den letzten 10 Jahren erfahren durften. Also in den Besprechungen gibt es zum Beispiel Karten, bevor wir jetzt in die Besprechung gehen, stellen wir uns die Frage, wozu bin ich heute hier? Das ist erstmal keine Meditation, aber es ist eine Fokussierung auf das, worum es gerade wirklich geht. In der Gesprächsführung haben wir eine klösterliche Gesprächsführung etabliert, wo die Beteiligten erstmal jeder für sich etwas zu dem Sachverhalt sagt, Impulse, Gedanken und Fragen, aber eben kein Dialog entsteht, sondern jeder seinen Zeitraum bekommt, eine Minute, es geht reihum, dann wird geschwiegen, 1 Minute, 2 Minuten, dann wird die gleiche Runde nochmal angegangen und dann werden keine Protokolle mehr gemacht, weil sich aus diesem Hören vor allen Dingen, der Achtsamkeit des Hinhörens heraus, die Ergebnisse von selbst herausstellen und jeder weiß, was er zu tun hat.
Also in Ihren Hotels?
In den Hotels.
Genau.
Wir haben ein Curriculum, das ist eigentlich der Kernprozess, das Propium in unserem Unternehmen, wo es genau darum geht, sich selbst und andere zu führen. Und dabei spielt die Achtsamkeit natürlich eine sehr bedeutsame Rolle. Daran baut sich das so auf und es geht immer um den Körper-, Geist- und Seele-Aspekt, also und vor allen Dingen auch die Sprache. Und das manifestiert sich bei uns in allen Strukturen. Also wir überlegen uns regelmäßig, was können wir organisatorisch im Angebot, im Produkt dafür tun, dass wir den Menschen stärken. Und die letzte Konsequenz war zum Beispiel, um es ganz praktisch zu machen, wir haben ein Hotel umgebaut zum Hotel für Zeit in Stille. Das ist das Hotel am Rande der Welt. Da gibt es nichts mehr von dem, was noch in einem herkömmlichen Hotel zu finden ist. Da komme ich rein und ziehe meine Schuhe aus. Es gibt 6 Meditationszeiten. Es gibt gemeinsame Mahlzeiten im Schweigen zu festen Zeiten. Also da dreht sich alles um Stille und Achtsamkeit.
Zum Beispiel dieses Hotel, was Sie jetzt erwähnt haben, was Sie eingerichtet haben, da könnte ich mir vorstellen, es gibt ja eine ausgeprägte Kritiker- und Kritikerinnen-Fraktion der Achtsamkeit und könnte mir vorstellen, dass eventuell auch dieses Hotel darunter fallen würde unter dem Stichwort Kommerzialisierung. Also das allerwichtigste Stichwort in dem Zusammenhang ist ja Mac Mindfulness. Was sagen Sie Kritikern, beziehungsweise vielleicht auch an die anderen beiden gerichtet, die Frage, schadet diese Kommerzialisierung, die zu erleben ist und die ich eingangs schon erwähnt hatte, schadet die der Sache, also dem seriösen Anliegen der Achtsamkeitsbewegung?
Ich könnte es mir vorstellen. Ich würde gerne Herrn Janssen noch mal kurz was fragen. Und zwar bei seiner Antwort hat er eigentlich ausgelassen, dass er bei sich selber als Führungskraft angefangen hat. Die Umstrukturierung eines Unternehmens oder im Unternehmen fängt doch eigentlich immer mit dem an, der es führt.
Ja, ich wurde gefragt, wo denn eigentlich dieser Moment war des Wandels auch. Und der war tatsächlich in der Stille und im Kloster. Und ich wurde von einer Beraterin gefragt, was kann ich denn den Chefs der Unternehmen sagen? Ich erzähle denen immer ihre Geschichte. Da habe ich gesagt, nee, erzählen Sie nicht meine Geschichte. Nichts langweilt den Menschen mehr, als eine Geschichte von einem anderen Menschen zu hören. Leben Sie Ihr Leben so, dass Sie selbst Geschichten erzählen können, Ihre Erfahrung teilen können. Dann berühren Sie die Menschen. Und das steckt ja ein Stück weit dahinter, nämlich selbst vorzugehen in der fachlichen Welt, da kennen wir das. Wenn ich selbst nicht kochen kann, dann kann ich niemand anderen beibringen, etwas zu kochen. Wenn ich selbst die Bücher nicht führen kann, dann kann ich anderen nicht zeigen, wie es geht, die Bücher zu führen. Wenn ich selbst nicht Medizin studiert habe, kann ich nicht anderen zeigen, wie es funktioniert. Und bei der Führung wird das immer außen vor gelassen und vorausgesetzt, dass es irgendwie geht. Aber dass Führung an sich eine Fachdisziplin ist. Und nur wer sich selbst führen kann und in diese Erfahrung, und ich glaube, das ist das Entscheidende auch bei der Achtsamkeit, das Wissen ist erstmal der Trostpreis. Es geht um das Erleben und es geht um das Erfahren, um das Fühlen. Das ist das, worum es wirklich geht. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich es selbst praktiziert habe. Und das ist, glaube ich, das Allentscheidende.
Was sagen Sie Kritikern, die Ihnen vorwerfen, dass zum Beispiel dieses Hotel, das Sie eben erwähnt haben, doch eigentlich ein Ausdruck der Kommerzialisierung der Achtsamkeitsbewegung sei?
Ja, wir nutzen die dort generierten Erträge, um sie dem Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen. Wir sind im Prozess der Stiftungswandlung und alles, was wir erwirtschaften, geht in die Richtung Gesundheit, wird investiert oder wird reingegeben über die Stiftung. Also das ist für uns nicht, dass sich andere krumm machen dafür, dass ich mir ein schönes Auto kaufen kann, sondern alles das, was wir erwirtschaften, geht ins Gemeinwohl über die Stiftung mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Bildung. Und das ist, glaube ich, das, was wir dem entgegenwirken. Wir nutzen das, was daraus entsteht, um weiter in diese Richtung zu gehen. Dieses Institut, in Anführungsstrichen Präventorium, wo es genau unter dem salutogenesischen Aspekt darum geht, Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, gar nicht mehr zum Arzt gehen zu müssen, bestenfalls, oder nur, wenn es wirklich nicht anders.
Also Sie nutzen diese Einkünfte nicht für kommerzielle Zwecke. Grundsätzlich der Vorwurf der Kommerzialisierung, der in Richtung Achtsamkeitsbewegung von den Kritikern und Kritikerinnen erhoben wird. Wie sehr schadet dieser Vorwurf der Sache, also dem seriösen Anliegen der Achtsamkeitsbewegung, Frau Hölzel?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr schaden kann, denn es ist schade, wenn wir alle überhaupt diesen Begriff gar nicht mehr hören mögen, weil der einfach überall in aller Munde und auf jedem Kalender oder was steht Achtsamkeit drauf. Ich glaube, das ist schade. Das ist einfach ja eine Verflachung, eine absolute Verflachung und Fehlführung dessen, um was es eigentlich geht. Auf der anderen Seite braucht es natürlich irgendwie auch immer den Einstieg. Und es gibt auch diese Fälle, wo einfach über diese Kurse oder diese Angebote, diese Apps Menschen Zugang bekommen, auch über kommerzielle Artikel erstmal einen Zugang zu dem Thema finden, den sie sonst gar nicht gefunden hätten. Und deswegen glaube ich, es ist einfach immer wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es um eine Vertiefung, um eine dauernde Vertiefung geht, um eine dauernde des sich wieder Ausrichtens an den Werten, an der eigenen Intention, an der Intention des größeren Ganzen. Also auch diese Kommerzialisierung kann auf der anderen Seite ja auch wieder eine Chance sein, dieses Thema im Blick zu behalten. Ich glaube, es braucht einfach immer wieder diese Reflexion der Intention.
Herr Janssen hatte das vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt. Also einer der lautesten Kritiker ist der Soziologe Hartmut Rosa, einer der lautesten Kritiker an der Achtsamkeitsbewegung. Und ihn stört vor allem die Fixierung der Achtsamkeit auf das Subjekt und die unpolitische Haltung, die damit einhergehe. Anstatt die Anforderungen des Arbeitsmarktes zu hinterfragen, werde das eigene Anpassungsvermögen optimiert. Also ein zweiter gewichtiger Kritikpunkt gegen die Achtsamkeit nach der Kommerzialisierung, also das Unpolitischsein der Achtsamkeitsbewegung. Was sagen Sie dazu?
Also ich kann das tatsächlich unterstreichen, denn was er sagt, ist ja nichts anderes, als dass die Achtsamkeit darauf verwendet wird, die Leistungsfähigkeit der Menschen zu optimieren. So würde ich das jetzt für mich interpretieren, wenn ich das jetzt so hier höre. Und ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist.
Also ich glaube, wenn die Menschen wirklich in das Sein gehen, dann werden sie neben der Leistung auch den Sinn kennen und bemerken. Und ich glaube, dass dann auch eine Wachheit für sich und anderen für die Welt entsteht. Also ich glaube, dass das, was er beschreibt, ist ein Teil dessen, was passiert, wenn man sich auf diesen Weg macht. Aber es ist nicht das Ende des Weges. Und viele, viele Menschen, die ich kenne, haben auf diesem Weg erstmal gesehen, was politische Verantwortung für sie selber bedeutet, was sie lange vorher, bevor sie sich überhaupt auf diesen Weg begeben haben, überhaupt kein Thema war, weil nur ein Konsum als Thema vorrangig war. Also ich glaube nicht, dass die Achtsamkeit nur eine Optimierungsstrategie ist, wenn man dranbleibt, also wenn man es wirklich weitermacht. Sonst ist es eigentlich nur ein Tool, wie viele andere auch.
Ist auch meine Erfahrung und ich würde da total zustimmen. Wenn man die Achtsamkeitspraxis wirklich ernst nimmt, dann kommt man in Berührung mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Grenzen und beginnt das System in Frage zu stellen, wenn man sich einfach mit diesem fürsorglichen und liebevollen Blick auch betrachtet und sich ernst nimmt mit seinen Grenzen, dann entsteht das mit der Vertiefung der Praxis. Ich glaube aber auch, und das sehe ich jetzt so auch in der Erfahrung mit den Trainings oder so, ich glaube, dass es dafür schon auch wichtig ist, dass wir eine Wertereflexion auch mit in die Praxis einbeziehen. Und ich sehe so, dass so die Trainings sich da auch hin entwickeln, auch diese Wertefrage noch mal klarer mit reinzunehmen und also nicht nur darauf zu vertrauen, dass die Praxis selbst wirkt. Ich glaube, dass sie das tut, wenn man wirklich ernsthaft praktiziert und das ist auch die Erfahrung in den Kursen. Trotzdem ist es wesentlich, immer die Intention mit reinzunehmen, zu hinterfragen, zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir leben in der Welt? Was ist das für eine Welt, wie sie entstehen könnte, wenn wir auch dieses bestehende System hinterfragen?
Also Sie würden sagen, aus der zunehmenden Verbreitung der Achtsamkeitspraxis könnte sich ein kulturverändernder Impuls ergeben.
Also ich glaube, dass schon alleine diese Stressreduktion, dieses Rausnehmen des Tempos dazu führt, und das lässt sich auch neurophysiologisch ganz spannend anschauen, das führt schon dazu, dass wir eine Möglichkeit haben, einander wieder klarer zu sehen und auch die Bedürfnisse der anderen zu sehen, auch die Bedürfnisse der anderen zu verstehen und ernst zu nehmen. Denn solange wir im Stress sind, ist unser Körper darauf ausgerichtet, unser eigenes Überleben und unseren Gewinn zu maximieren, dann funktionieren auch die Gehirnstrukturen nicht so gut, die uns mitfühlen lassen, die Perspektivübernahme ermöglichen. Also es ist schon allein ein wichtiger Weg, auch in dieser Praxis zu sein, dem Körper gesunden zu lassen, um auch im Gehirn die Strukturen zugänglich zu haben, die uns ermöglichen, wieder weitere Perspektiven einzunehmen, moralische Werte auch in den Blick zu nehmen. Denn die sind runtergefahren, wenn wir so wirklich im Bedrohungsstress sind. Also ich glaube, die Praxis hilft dabei. Ich glaube trotzdem, dass die Werte in den Blick zu nehmen, das sind auch gerade so neuere Trainings, die da entwickelt werden, von Richard Davidson zum Beispiel in den USA, der sagt, nein, aber eine Wertereflexion muss trotzdem mit in den Blick genommen werden. Denn die Achtsamkeit, so wie sie runtergebrochen ist hier in unseren westlichen Trainings, transportiert sie das nicht automatisch notwendigerweise mit. Aber ich glaube, sie ist eine gute Basis dafür.
Noch die anderen beiden. Frau Paul, könnte aus einer Verbreitung der Achtsamkeitspraxis ein kulturverändernder Impuls entstehen?
Vielleicht breche ich es runter. Ich arbeite in einer Klinik und eine Klinik hat auch, also Medizin hat Kultur. Und unsere Kultur in unserem Team, wir sind über 100 Leute, ist eine achtsame. Wir versuchen wirklich, das auch untereinander zu leben, was wir mit dem Patienten besprechen, neben der Chemotherapie, neben den invasiven Maßnahmen und der naturheilkundlichen Maßnahme. Und ich glaube, wenn diese Kulturveränderung im Kleinen schon mal möglich ist, gehe ich davon aus, dass es im Großen sich weiterentwickeln kann.
Herr Janssen.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht bei uns im Unternehmen im Kleinen. In einem anderen Kontext, da ging es darum, wir bauen jedes Jahr Schulen in Ruanda und jedes Jahr fahren Mitarbeiter dort mit hin und sie gehen mit ganz unterschiedlichen Motiven dorthin. Nämlich die einen sagen, ich habe einen günstigen Urlaub, während die anderen ehrliches Interesse haben. Aber egal, mit welchem Motiv sie nach Afrika fahren, wenn sie dann wieder da sind, sind sie alle berührt. und haben etwas erlebt, was sie mit in ihren Alltag nehmen und tragen, unabhängig des Motivs, mit dem sie losgegangen sind. Und das ist meine Hoffnung bei der Achtsamkeit, dass all diejenigen, die sich damit beschäftigen und sich auf den Weg machen, unabhängig des Motivs, das dahinter steht, dann für sich einen Weg erschließen, der die Motivation oder das Motiv dann in eine andere Richtung führt.
Lebe den Augenblick, macht Achtsamkeit glücklich. Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Es diskutierten Bodo Janssen, Unternehmer, Dr. Anna Paul, Expertin für Mind-Body-Medizin an der Klinik für Naturheilkunde der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte und die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Dr. Britta Hölzel. Am Mikrofon war Doris Maul.